Cultura International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Willkommen zum Friedensforum in Lora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, DFGVK.
Diese Sendung ist eine Wiederholung der Sendung vom September letzten Jahres.
Unser Thema heute, die nukleare Teilhabe. Amerikanische Atomwaffen in Deutschland. Wieso? Weshalb? Warum? Wir wollen uns im heutigen Beitrag damit befassen, was bedeutet die nukleare Teilhabe? Wie kam es dazu? Und was bedeutet die nukleare Teilhabe für uns heute? Ich hatte die Möglichkeit, Tommy Rödel zum Thema zu befragen. Tommy Rödel ist Sprecher der DFGVK Bayern und beschäftigt sich seit gut 50 Jahren mit Atomwaffen bzw. deren Abschaffung. Des Weiteren hören wir Ausschnitte aus einer Rede von Tommy Rödel zum Hiroshima-Gedenktag am 6. August diesen Jahres in Würzburg. Zu Beginn eine kurze Erläuterung des Begriffs. Wikipedia schreibt dazu: Die nukleare Teilhabe ist ein Konzept innerhalb der Abschreckungspolitik der NATO, das Mitgliedstaaten ohne eigene Nuklearwaffen in die Zielplanung und in den Einsatz der Waffen durch die NATO einbezieht. Dem transatlantischen Bündnis, das sich auch als nukleares Bündnis versteht, ging es bislang mit der Konzeption der nuklearen Teilhabe darum, zu demonstrieren, dass die USA in der Lage und willens seien, mit ihren Atomwaffen bedrohte europäische NATO-Mitgliedstaaten ohne eigene Nuklearwaffen zu schützen. Praktisch heißt das, in Büchel in Rheinland-Pfalz lagern 20 amerikanische Atombomben, gesichert vom amerikanischen Militär. Deutsche Soldatinnen und Soldaten trainieren für den Ernstfall den Abwurf der Bomben mit den eigenen Flugzeugen in enger Abstimmung mit dem amerikanischen Militär. Das Führungsgremium der NATO kann den Einsatz von in Deutschland gelagerten amerikanischen Atomwaffen beschließen. Im Einsatzfall befördern dann deutsche Tornados die amerikanischen Atombomben an das beschlossene Ziel. In letzter Konsequenz kann aber nur der amerikanische Präsident die Atombombe zum Einsatz freigeben. Ob Deutschland im Ernstfall ein Vetorecht hat, vertraglich ist das wahrscheinlich nicht geregelt. Aber letztendlich hat jeder Partner eines Bündnisses immer auch die Möglichkeit, sich zu verweigern. Aber die Konsequenz ist dann auch, nicht mehr Partner dieses Bündnisses zu sein. Ein kurzer historischer Rückblick. Wie kam es überhaupt zu der nuklearen Teilhabe? 1955 wurden die ersten Atomsprengköpfe auf deutschem Boden durch die Amerikaner auf deren Stützpunkten installiert. Zu dem Beginn noch ohne das Wissen der Deutschen. Erst 1957 wurde das Vorhandensein der Atombomben bekannt. Im März 1958 setzte Konrad Adenauer die nukleare Teilhabe der Bundesrepublik im Bundestag durch. Auch gegen viel Widerstand in der Bevölkerung. Im Warschauer Pakt existierte übrigens ein vergleichbares Konzept. In Ostdeutschland waren ebenfalls Atomsprengköpfe stationiert, die im Kriegsfall durch die nationale Volksarmee bedient werden sollten. Seitdem nimmt Deutschland an der nuklearen Teilhabe teil. In Belgien, Italien, den Niederlanden und der Türkei sind weitere amerikanische Atomwaffen stationiert und die Länder haben sich ebenfalls zur nuklearen Teilhabe verpflichtet. Seit dem Beginn der nuklearen Teilhabe ging man nicht mehr von einer konventionellen Kriegsführung aus, in der sich zwei Seiten so lange bekriegen, bis die eine Seite unterlegen ist und aufgibt. Die Strategie beruht auf der Annahme, dass der Besitz der Atomwaffen davon abschreckt, einen herkömmlichen Krieg zu beginnen. Das war in Zeiten des Kalten Krieges, NATO gegen Warschauer Pakt. Durch den Zerfall des Warschauer Pakts und die Ausdehnung der NATO nach Osten hat sich die Trennlinie Ost-West verschoben. Das hat eine große Relevanz in Bezug auf Standort und Reichweiten der heutigen Flugzeugträger. Tornados, die in Deutschland bisher als Trägerflugzeuge für Atombomben vorgesehen sind, erreichen durch die Ausdehnung der NATO in die östlichen Länder heute nur noch befreundete Länder, wie zum Beispiel Polen. Daher stellt sich die Frage, können diese im Westen von Deutschland gelagerten Atombomben wirklich noch abschrecken, wenn die Reichweite nur an die Grenzen unserer EU-Mitgliedstaaten reichen? Tommy Rödl ist Sprecher der DFGVK, Landesverband Bayern. In seiner Rede zum Hiroshima-Gedenktag erzählt er, wie er zum Thema Atomkraft kam und erklärt, wie es zum ersten Einsatz der Bombe in Hiroshima und Nagasaki am Ende des Zweiten Weltkriegs kam. Hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus der Rede zum Hiroshima-Gedenktag am 6.8. dieses Jahres in Würzburg.
Sprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, Landesverband Bayern. Ich bin zur Zeit meiner Kriegsdienstverweigerung mit der Internationale der Kriegsdienstgegner in München in Kontakt gekommen, Anfang der 70er Jahre. Und in dieser Zeit ist ein wichtiges Buch erschienen, das mein Leben verändert hat. Eine Studie Kriegsfolgen und Kriegsverhütung, herausgegeben von Karl Friedrich von Weizsäcker, bekannter Physiker und Philosoph, und der als Physiker in den 1930er Jahren auch bei der Physikergruppe war, die in Deutschland als erstes die Möglichkeit der Atomkernspaltung entdeckt haben. Und Karl Friedrich von Weizsäcker war einer der ersten, dem dann gedämmert ist, wenn man dieses neue Material, das wir jetzt Plutonium nennt, in der richtigen Masse beieinander, aufeinander schießt, dann entsteht eine neue Waffe von bis dahin nicht gekannter Vernichtungs- und Zerstörungskraft. Diese Waffe ist dann entwickelt worden von USA eigentlich gegen Deutschland. Wir haben Glück gehabt, dass die Wehrmacht vorher kapituliert hat. Und der erste Testeinsatz und Probeeinsatz menschenverachtenderweise war gegen Hiroshima und Nagasaki. Das hat der Herr Bürgermeister freundlicherweise erwähnt. Aber was war der Hintergrund dieses Einsatzes? Erstens, diese Waffe zu testen. Zweitens, Japan dermaßen fertig zu machen, dass sie auf Generationen hinaus den Interessen der USA nicht mehr widersprechen. Und es war eine Machtdemonstration gegenüber der Welt und den anderen Politikerinnen und Regierungen, namentlich der Sowjetunion, dass die USA diese Waffe haben und dass sie bereit sind, diese auch einzusetzen, Gedankenstrich, in einer Situation, wo es militärisch überhaupt nicht mehr notwendig war. Denn Japan hat ein paar Tage später kapituliert und hätte das auch ohne den Einsatz dieser Atombomben gemacht.
In Hiroshima starben damals direkt und an den Folgen schätzungsweise 140.000 Menschen und weitere 70.000 in Nagasaki. Überlebende leiden bis heute an den Folgen. In Büchel lagern 20 Atombomben, jede einzelne mit der vierfachen Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. 80 Mal ein potenzielles Hiroshima. Zu den Atombomben in Büchel konnte ich Tommy Rödl befragen. Er ist Sprecher der DFGVK Bayern.
Alle Informationen über die Deutschland gelagerten amerikanischen Atomwaffen unterliegen strenger Geheimhaltung. Trotzdem ist relativ gesichert, dass die 20 Atombomben in Büchel in Rheinland-Pfalz gelagert werden. Wie sicher sind die Bomben dort gelagert?
Also die sind da auf jeden Fall diebstahlsicher gelagert. Und nach meinen Informationen, die ich habe über die Wirkungsweise von Atomwaffen, ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass spontan eine Atombombe hochgeht. Die größte Gefahr ist, dass diese Atombomben in einem Kriegsfall eines nächsten Atomkrieges präventiv zerstört werden durch eine ankommende Rakete oder Marschflugkörper. Das ist die größte Gefahr, aber momentan ist ja die Lage noch einigermaßen ruhig.
Die jetzt in Deutschland stationierten US-Atombomben vom Typ B-61-3 und B-61-4 sind jetzt gut 30 Jahre alt. Diese werden voraussichtlich durch einen aktuelleren Typ B-61-12 ersetzt. Nach 30 Jahren hat sich der neue Bombertyp natürlich weiterentwickelt. Was sind denn jetzt die technischen Erneuerungen und was bedeutet das in Bezug auf den Fall eines Einsatzes?
Naja, man spricht von Modernisierung, aber es ist eigentlich keine Modernisierung, sondern die amerikanischen Militärs haben eine neue Bombe entwickelt, die von den Abmessungen her und dadurch der Einsetzbarkeit durch Flugzeuge ungefähr die gleichen Dimensionen hat, die aber technische neue Qualitäten hat, sprich, sie ist sehr viel zielgenauer, weil sie gesteuert werden kann, und diese frühere freifallende Bombe hat jetzt einen kleinen Raketenantrieb und hat dann zunächst mal 15 und später 70 oder sogar über 100, 120 Kilometer Reichweite. Das heißt, man kann ein Ziel aus größerer Entfernung angreifen. Das Flugzeug fliegt schon wieder heim oder in die andere Richtung. Und diese Raketenbombe, sage ich jetzt mal, wird gesteuert und hat einen neuen Sprengkopf, der auch stark verbunkerte, betonierte Ziele zerstören kann. Und das ist die neue Qualität und auch Gefährlichkeit dieses Bombentyps.
Gleichzeitig rüstet die USA zu Hause mit kleineren Atomsprengköpfen auf, die zum Beispiel auf U-Booten stationiert werden. Würde die USA in einer akuten Krise nicht bevorzugt diese einsetzen, anstatt auf Atombomben in Deutschland zu setzen, bei denen sie auf die Abstimmung mit dem deutschen Militär angewiesen ist?
Ja, da müssen wir jetzt vieles dazu sagen. Die eine wichtige Entwicklung hast du angesprochen, das sind neue Typen von U-Boot-gestützten Raketen, die zielgenauer sind und mit weniger Nebenwirkungen. Und mit den U-Booten kann man über Pazifik, Nordatlantik näher an die Ziele hinfahren. Dann werden superschnelle Cruise-Missile entwickelt, die man von Bombern dann über dem Nordpol oder so in Richtung russischer Ziele abschießen kann. Man entwickelt auf beiden Seiten diese superschnellen Raumgleiter. Und die USA wollen über 100 neue Stealth-Bomber, also Tarnkappenbomber, beschaffen, die dann wieder Marschflugkörper abschießen und damit Ziele in Russland angreifen können. Und alle diese Entwicklungen in der Gesamtschau sind gefährlich. Die Abstimmung mit dem deutschen Militär, ja, man geht bisher davon aus, wenn der NATO-Oberkommandierende sagt, wir wollen jetzt Atomwaffen einsetzen auf diese Ziele, und der amerikanische Präsident gibt die Atombomben frei, da geht man davon aus, dass die deutsche Militärführung dann mitspielt und da mitmacht. Und wenn sie sich da weigern würden, das wäre eine Meuterei und das Ende der NATO.
Was für einen Vorteil bietet die Lagerung der Atombomben in Deutschland für Amerika dann noch?
Ja, momentan eigentlich keinen. Es ist eher so eine politische Frage und auch eine Prestigefrage, dass Deutschland und Italiener und Holländer oder zumindest die Militärs diese Stationierung hier noch wollen. Militärisch sehe ich da momentan keinen Vorteil, aber von der gesamten geostrategischen Lage muss man einfach sehen, mit Atomwaffen, die in Europa stationiert sind, sind die Amerikaner näher an den Zielen in Russland dran. Aus amerikanischer Sicht Forward-Based Systems, vorne stationierte Systeme, aber die Bomben, die jetzt hier sind, mit den vorhandenen Flugzeugen, machen keinen Sinn für so eine Vorwärtsstrategie.
Thank you. Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute: die nukleare Teilhabe. Amerikanische Atomwaffen in Deutschland. Wieso? Weshalb? Warum? Und wir fahren fort mit Fragen an Tommy Rödel, Sprecher der DFGVK Bayern, zur nuklearen Teilhabe. Oft wird argumentiert, dass die Teilnahme an der nuklearen Teilhabe ein besonderes Mitspracherecht sichere. Dem Spiegel sagte Bundesaußenminister Heiko Maas zur Aufgabe der nuklearen Teilhabe, man säße dann bei den entscheidenden Debatten nicht mehr mit am Tisch. An der nuklearen Planungsgruppe der NATO nehmen aber, meiner Recherche zufolge, alle Verteidigungsminister der NATO-Staaten außer Frankreich teil. Des Weiteren ist die nukleare Planungsgruppe kein Entscheidungsgremium, sondern kann nur Empfehlungen aussprechen. Also alle Mitgliedstaaten haben gleiches Mitspracherecht, aber nur wenige NATO-Staaten nehmen an der nuklearen Teilhabe teil. Ist das korrekt?
Also die, meiner Meinung nach und meiner Kenntnis nach laufen die entscheidenden Weichenstellungen und Entwicklung der Waffensysteme und Anpassung der Strategien ziemlich autonom bei den amerikanischen Streitkräften und Führungsgremien. Also zum Beispiel die Kündigung des ABM-Vertrages, also der Raketenabwehrvertrag, da hat Deutschland nicht mitgesprochen. Zum Beispiel die Kündigung des INF-Vertrages war keine einsame Entscheidung, aber Entscheidung der USA. Und die Europäer waren eigentlich dagegen. Also der Vertrag, der die Mittelstreckenraketen begrenzt hat. Und die entscheidenden strategischen Konzeptionen und Papiere, die es gibt, zum Beispiel das Konzept Prompt Global Strike oder die Missile Defense Review, die vor 2 Jahren veröffentlicht worden ist. Bei diesen entscheidenden strategischen Konzeptionen haben die Europäer nichts mitzureden.
Bisher sind die deutschen Tornados dafür vorgesehen, dass US-amerikanische Atombomben von der Bundeswehr zum Einsatz befördert und ausgelöst werden. Welche Reichweite hat ein deutscher Tornado? Also was ich damit fragen will, ist, was ist das weit entfernteste Ziel, das von Büchel aus erreicht werden kann?
Also momentan meinetwegen das östliche Polen oder so. Wobei ich halt dazu sagen muss, die Reichweite von so einem Kampfbomber hängt ja davon ab, welche Waffenladung hat er an Bord, welche Zusatztanks hat er an Bord. Aktionsradius heißt ja, er fliegt zu einem Ziel und muss dann wieder zurückkommen zu einem Flughafen, wo er dann auch wieder landen kann. Man kann die in der Luft betanken. Ob dieses Betanken in der Luft in einem Kriegsszenario realistisch ist, das weiß ich nicht. Aber momentan muss man sagen, 1000 Kilometer Reichweite und damit bleibt er im Bereich der NATO, kann also keine Ziele in Russland erreichen.
2010 gab es bereits einen fraktionsübergreifenden Bundestagsbeschluss zum Abzug der US-Atomsprengköpfe. Dort wurde formuliert: Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sich auch bei der Ausarbeitung eines neuen strategischen Konzepts der NATO im Bündnis sowie gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. Wieso ist es dazu nie gekommen?
Tja, das ist eine sehr gute Frage, wenn ich da belegbare Antwort drauf hätte. Naja, es gab halt Kräfte, wie zum Beispiel der damalige Außenminister Guido Westerwelle von der FDP, der wollte vermutlich die Abrüstung bei Atomwaffen, und andere Kräfte in den anderen Parteien und natürlich namentlich die Unionsparteien wollten diesen Abzug halt nicht. Aber es war natürlich ein populärer Beschluss angesichts der Stimmungslage in der Bevölkerung Deutschlands, wo eine große Mehrheit gegen Atomwaffen ist. Sie wollten keinen Konflikt mit den USA deswegen. Aber ich weiß nicht, ob das die ganze Wahrheit ist. Wenn die Deutschen wirklich sagen würden, bitte zieht die Atomwaffen ab, Was wollten die USA dann machen? Und jetzt kommt das Entscheidende, es ist ein deutscher Flughafen, es sind deutsche Tornados. Der deutsche Verteidigungsminister oder Ministerin könnte jederzeit sagen, wir beenden den Übungsbetrieb, wir stellen keine Tornados mehr für den Einsatz von Atombomben zur Verfügung. Und das trauen sie sich nicht, weil das wäre natürlich ein Affront gegen die USA. Aber wir hätten die Möglichkeit, da einseitig auszusteigen. Amerikaner können uns nicht zwingen. Dann könnten die USA sagen, na okay, dann nehmen wir die Atomwaffen irgendwo anders hin, an einen anderen Stützpunkt, nach Ramstein oder sonst irgendwie und nehmen unsere eigenen Flugzeuge, um sie einzusetzen. Aber Deutschland könnte einseitig aussteigen, wenn sie das denn wollten.
Es gibt ja auch international viele Beispiele, die den Abbau von Atomwaffen zum Inhalt haben und hatten. Gorbatschow schlug zum Beispiel 1986 den Drei-Stufen-Plan für den Abbau aller Atomwaffen bis zum Jahr 2020 vor, um nur ein Beispiel zu nennen. Auch hier konnten sich die positiven Initiativen nicht durchsetzen. Wieso?
Ja, wenn man auf diese Phase schaut, Anfang der 90er Jahre, da hätte man tatsächlich die Chance gehabt, die Atomwaffen abzurüsten und sich darauf zu einigen. Und viele, auch in meinem Umfeld, Friedensbewegung und Politik hier, hat gedacht, ja, das ist jetzt erledigt. Man ist im Prinzip auf einer Wellenlänge. Russland ist auch ein kapitalistisches Land. Aber es haben sich die Kräfte durchgesetzt, die Atomwaffen wollen, aus USA-Sicht, als Rückversicherung für ihre imperiale weltweite Machtpolitik mit der Verfügung über Atomwaffen haben sie den Status der Unangreifbarkeit. Und man könnte sagen, die Dynamik der Waffenindustrie, der Rüstungsindustrie, man hat die Programme fortgesetzt, im geringeren Umfang, der Modernisierung, man hat die Raketenabwehr weiter betrieben, man hat den ABM-Vertrag gekündigt und dann war natürlich die Interventionspolitik der USA, Invasion in Irak und vorher in Afghanistan, wo Russland und China natürlich so nicht einverstanden waren und nur mit den Atomwaffen im Hinterhalt oder als Rückversicherung kann man diese globale Machtpolitik betreiben. Und dadurch hat sich das Konzept Expansion der NATO, Politik der militärischen Stärke gegenüber Russland durchgesetzt und nicht die positive und sinnvolle Abrüstungsvorschlag von Gorbatschow.
Sie hören das Friedensforum in LoRa International. Unser Thema heute: die nukleare Teilhabe. Amerikanische Atomwaffen in Deutschland. Wieso? Weshalb? Warum? Zur Ergänzung: Es gibt auch viele andere internationale Zeichen für den Willen zur Abschaffung von Atomwaffen. Eins der bekanntesten historischen Beispiele ist wahrscheinlich die Rede von John F. Kennedy vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 1961. Sie hören jetzt einen Ausschnitt dieser Rede.
Every man, woman and child lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by the slenderest of threads, capable of being cut at any moment by accident or miscalculation. Or by madness. The weapons of war must be abolished before they abolish us.
Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind lebt unter einem nuklearen Damoklesschwert, das an den dünnsten Faden hängt und jederzeit durch einen Unfall, eine Fehleinschätzung oder Wahnsinn durchtrennt werden kann. Die Waffen des Krieges müssen abgeschafft werden, bevor sie uns abschaffen. John F. Kennedy, 1961. Auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich für die Abschaffung von Atomwaffen ein. 2017 bekam ICAN durch die Verleihung des Friedensnobelpreises große Aufmerksamkeit. ICAN steht für International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Und es ist ein internationales Bündnis von über 500 Organisationen in 103 Ländern, die sich alle für die Abschaffung von Nuklearwaffen einsetzen. Eine weitere beeindruckende Organisation ist Mayors for Peace. 1982 von dem Bürgermeister von Hiroshima ins Leben gerufen, vereinigt die Initiative zwischenzeitlich 8043 Städte, die sich alle der Vision einer Welt ohne Nuklearwaffen verpflichtet haben. Auch München gehört diesem Friedensnetzwerk an. Aber auch auf Regierungsebene gibt es positive Entwicklungen. Die UNO bzw. einige Mitgliedstaaten haben den Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg gebracht. Er verbietet die Entwicklung, Produktion, Test, Erwerb, Lagerung, Transport, Stationierung und Einsatz von Kernwaffen und der Drohung damit. 50 Ratifizierungen sind Voraussetzung für das Inkrafttreten des Vertrags. Dieses Jahr wurde dieses Ziel erreicht. Hören Sie dazu nochmal einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Tommy Rödel, Sprecher der DFGVK Bayern. Am 22. Januar diesen Jahres ist der Atomwaffenverbotsvertrag völkerrechtlich in Kraft getreten. Der Vertrag verbietet unter anderem eine Stationierung von Atomwaffen. In Umfragen will eine Mehrheit der Deutschen keine US-amerikanischen Atombomben in Deutschland. Und auch Anträge der Linken und der Grünen, die den Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag zum Inhalt hatten, wurden im Februar diesen Jahres im Bundestag abgelehnt. Was sind die Gründe, dass die Regierung so vehement an der nuklearen Teilhabe festhält?
Was diese friedenspolitischen Sachen betrifft, war die Bevölkerung schon immer weiter als die Regierung, wenn man zurückgeht in die 50er Jahre. Es gab einen massiven Widerstand in Deutschland gegen die Wiederaufrüstung überhaupt, gegen die Einführung der Wehrpflicht, gegen den Beitritt zur NATO. Aber es hat sich eben immer die militaristische, die Militärfraktion durchgesetzt. Die Parteien und die Führungseliten und Führungsgruppen in den Parteien wollen den Konflikt mit den USA nicht. Und sie betrachten das immer noch als Ausdruck der Prestige Deutschlands, dass wir mitverfügen über Atomwaffen. Und diese Einstellung geht rein bis in die SPD. Und die deswegen keinen Konflikt und keinen Streit mit den USA riskieren wollen. Und jetzt sage ich Punkt, das ist sicher auch nur ein Teil der Wahrheit. Welche Diskussionen laufen im Hintergrund? Also haben die USA irgendwelche Möglichkeit, Druck auszuüben? Oder gäbe es irgendwelche Sanktionen, wenn Deutschland da aussteigen würde? Das weiß ich nicht. Da hat sich unter Trump ja sehr viel verändert und man hat gesehen, dass das Verhältnis zwischen Europäern und USA durchaus zwiespältig ist und dass sowohl Teile der Eliten in USA als auch Teile der Eliten in Europa die anderen jeweils als möglichen Gegner betrachten. Also gar nicht mehr unbedingt so diese Freundschaft, aber diplomatisch und was weiß ich, vielleicht sollte ich nicht Feigheit sagen, aber vielleicht ist es sowas, will man den Konflikt nicht riskieren oder nicht offen diskutieren, während man auf der anderen Seite aus deutscher Sicht dabei ist, eine europäische Militärmacht aufzubauen, die irgendwann unabhängig ist von den USA. Und das ist natürlich auch wieder unlogisch, weil wenn man eine unabhängige Militärmacht haben will, dann kann man doch als erstes aus dieser nuklearen Teilhabe aussteigen. Und da muss ich zugeben, da ist noch vieles noch zu diskutieren. Und was genau die Parteiführungen, Unionsparteien, SPD, FDP, was die wirklich bewegt und motiviert, das kann ich auch nicht sagen, weil hinter den Kulissen wird vieles diskutiert, was sie nach vorn raus bei den Pressemitteilungen dann so nicht äußern.
Dann noch zu dem Punkt der Anzahl der in Deutschland stationierten Atombomben. Zwischenzeitlich sind wir ja bei 20 Atombomben in Deutschland. Die Anzahl ist ja extrem gesunken. Ende der 80er Jahre hatten wir einen Stand von 7000 Atomsprengköpfen auf deutschem Gebiet. Wenn man an das Konzept der Abschreckung glaubt, müsste dann eine so starke Abrüstung nicht auch die Abschreckung reduzieren?
Da müsste man eigentlich auf die Kriegsszenarios der 70er und 80er Jahre zurückgreifen, wo ja damals noch DDR und Bundesrepublik Deutschland auf jeder Seite einige hunderttausend Soldaten waren, Dutzende Divisionen, mehr oder weniger einsatzbereit. Man hat befürchtet, dass es zu einem sowjetischen Angriff, zum konventionellen militärischen Angriff von Sowjetunion und Warschauer Pakt kommt. Klammer auf, wie realistisch diese Bedrohungsvorstellungen immer waren, Klammer zu. Und um die angenommene konventionelle militärische Überlegenheit der Sowjetunion und der Warschauer Pakt-Truppen auszugleichen, haben wir die taktischen Atomwaffen hier gehabt. Und davon einige Tausend von Bayern bis Schleswig-Holstein an der Grenze, die mit kurzer Reichweite und weiter von der Grenze weg, die mit größerer Reichweite, um für jede taktische Situation dann genügend Atomwaffen vorrätig zu haben, um einen sowjetischen Vormarsch zu stoppen. Und dafür hat man diese Atomwaffen gebraucht. Und nachdem dann die Sowjetunion sich aufgelöst hat und die russischen Truppen dann sang- und klanglos abgezogen wurden aus der DDR und aus den anderen osteuropäischen Ländern und die Russen ihre Atomsprengköpfe mitgenommen haben, waren die tausende taktische Atomwaffen hier ohne Bedeutung. Und die haben dann die USA oder die NATO abgezogen, ja, stillschweigen könnte man sagen, ohne da einen großen Vertrag zu machen, ohne das in ein Vertragswerk zu gießen, zu sagen, jetzt haben wir atomwaffenfreie Zone und es bleibt dabei und gut ist es. Ja. Das haben sie nicht vereinbart, hätten sie machen können. Und diese restlichen, das waren ja dann mal ein paar hundert, dann haben sie stückweise noch weiter reduziert, sind jetzt eigentlich ein Relikt, das politisch und militärisch keinen Sinn mehr macht.
LoRa München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Sie hören das Friedensforum in LoRa International. Unser Thema heute: die nukleare Teilhabe. Amerikanische Atomwaffen in Deutschland. Wieso? Weshalb? Warum? Und wir fahren fort mit Fragen an Tommy Rödel, Sprecher der DFGVK Bayern, zur nuklearen Teilhabe.
Aber das bedeutet ja eigentlich, dass diese Atomwaffen, die noch auf deutschem Boden stationiert waren, von den Amerikanern abgezogen wurden, bis auf diese 20, die wir jetzt noch in Büchel haben.
Ja.
Und auch die könnten ja jetzt eigentlich von den Amerikanern einfach klanglos auch noch abgezogen werden, wenn es ihnen in den Sinn passen würde. Aber jetzt ist es so, dass es nicht so aussieht, dass die Amerikaner auch die letzten noch abziehen. Oder kann man da Schlüsse ziehen, ob diese letzten ihnen jetzt wichtig sind? Oder gibt es überhaupt Aussagen von der USA, dass diese Atombomben unbedingt gehalten werden müssen oder dergleichen? Weil es gibt ja keine Abkommen darüber.
Man muss ja sagen, es gibt keine Szenarien, wie man denn diese Atomwaffen einsetzen will. Also keine öffentlich bekannten. Was macht man denn nun konkret damit? Ja, und wie soll Abschreckung überhaupt funktionieren? Da denn die ominöse Vorstellung, dass Russland plötzlich aus dem Nichts heraus einen atomaren Angriff startet und dann hat man noch hunderte von Atomwaffen, um da einen Gegenschlag zu führen. Das sind ja alles völlig abstrakte und auch irreale Vorstellungen. Warum sollte Russland das machen? Und umgekehrt jetzt Massenvernichtung anzudrohen. Die gefährlichere Entwicklung, die ich sehe, ist ja, dass die Atomwaffen, die Trägermittel immer zielgenauer werden und präziser werden und von kleinerer Dimension, was die Sprengwirkung betrifft, und damit die Kollateralschäden geringer werden. Gleichzeitig verbessert man die Abwehrraketensysteme, um sich eine Möglichkeit zu verschaffen, alle Bedrohungen aus Sicht der USA, alle Raketen, die USA bedrohen, entweder präventiv zu zerstören oder, wenn sie dann daherfliegen, auch abschießen zu können. Und damit bin ich jetzt in einem ganz anderen Szenario als ein taktischer Krieg, ein konventioneller Krieg in Europa, der dann langsam eskaliert. Aber auch in so einem Szenario, das ich jetzt angesprochen habe, das auch ziemlich geheim ist, da redet niemand offen drüber, obwohl es in den Dokumenten wie der Missile Defense Review oder in dem Prompt Global Strike Konzept der USA eigentlich ziemlich offen drin steht. Da redet niemand davon, aber auch für dieses Konzept haben diese 20 Bomben insgesamt 100 in Italien, Westdeutschland, Belgien, Holland, haben diese relativ altmodischen Bomben mit diesen Flugzeugen, die man jetzt hat, eigentlich keinen Sinn. Ja, macht keinen Sinn. Also bleibt der Punkt Prestige und wir sind doch die NATO und wir sind doch Freunde und wir stehen zusammen und das Risiko ist verteilt und wir schützen euch und so weiter und so weiter. Man redet von der sogenannten Sicherheitsarchitektur, schreibt uns immer wieder die CSU, wenn wir sie irgendwie fragen, was sollen diese atomaren Waffen, was soll diese nukleare Teilhabe, aber da kommt keine konkrete Aussage dazu. Also kann ich leider auch diese Frage nicht konkret beantworten. Und wenn wir irgendwelche Politikerinnen fragen, dann kommen auch immer diese allgemeinen Sachen. Ja, die NATO ist wichtig und wir sind die Guten und das ist unsere Sicherheitsarchitektur und daher brauchen wir die. Und deine Frage ist sehr, sehr berechtigt, wozu eigentlich, aber die kann man nicht wirklich beantworten.
Also man gewinnt fast den Eindruck, dass diese wenigen Atomwaffen, die jetzt noch in Europa stationiert sind, die von den Amerikanern, dass die eigentlich so ein bisschen vorgeschoben sind und die aktuelle Strategie der Amerikaner, dass die für die überhaupt nicht notwendig ist und dass die vielleicht eher nur vorgeschoben weiter betreiben, damit sie dieses Prinzip der Abschreckung weiter argumentieren können, obwohl sie eigentlich auch wahrscheinlich wissen, dass dieses Prinzip der Abschreckung eigentlich nicht mehr aktuell mit den heutigen Kriegsszenarien zusammenzubringen ist.
Ja, darf ich dazu noch was sagen? Man hat uns ja in den 70er und 80er Jahren so erklärt, Abschreckung bedeutet die Androhung eines atomaren Vergeltungsschlages. Ja, nach dem Motto, wenn ihr euch angreift, dann schlagen wir zurück und dann seid ihr kaputt. Ja. Mutual Assured Destruction, gegenseitige gesicherte Zerstörungsfähigkeit. Und diese Situation sollte den jeweils anderen abschrecken. Unabhängig davon, ob der jeweils andere überhaupt die Absicht hatte, den mit so einem Atomschlag anzugreifen. Und dann habe ich gemerkt, auf Europa bezogen, wenn es einen konventionellen Krieg gibt, dann können wir nicht gleich mit dem großen Atomhammer zuschlagen. Das ist unglaubwürdig. Also brauchen wir die taktischen Atomwaffen, um dann konkret auf dem Kriegsschauplatz das gegnerische Militär bekämpfen zu können. Ja. Da hat sich dann diese Abschreckung weiterentwickelt. Und die Zielplanung war schon immer so, dass man gesagt hat, ja, da haben die jetzt U-Boote und da haben die Interkontinentalraketen und da haben die irgendwelche Führungsbunker und Radarzentralen und Abwehrstationen und wir müssen diese militärischen Ziele beseitigen. Also nicht nur in einem Gegenschlag dann Massenmord bei der gegnerischen Bevölkerung anrichten, sondern die militärischen Ziele beseitigen. Und wenn man das jetzt zu Ende denkt, in Verbindung mit der Entwicklung der Präzisionssteuerung durch GPS, also mit der Steuerung und Zielgenauigkeit der Waffensysteme und kombiniert mit der Reduzierung der Sprengkraft, kommt man eben zu einem Szenario, dass es denkbar scheint, man könnte den Gegner mit einem Entwaffnungsschlag einen großen Teil seines Militärpotenzials wegschießen. Und das ist die eigentlich gefährliche Entwicklung und darüber redet niemand, weil man sich damit den Waffenprogrammen und den Konzepten beschäftigen müsste. Und jeder weiß unmittelbar, das ist Wahnsinn, das ist verbrecherisch, das würde einen Atomkrieg auslösen, der dann in der Konsequenz ein paar hundert Atomexplosionen auf der Nordhalbkugel einen atomaren Winter auslösen würde und so weiter und so weiter. Also redet da niemand offen drüber, aber die Entwicklung ist real gegeben. Ja. Und unsere öffentliche Diskussion ist da leider weitgehend daneben.
Auf Dauer gesehen wollen alle Parteien eine Welt ohne Atomwaffen. Aber was tun die Parteien denn praktisch dafür?
Haha. Ja, gute Frage. Man könnte so zusammenfassen, die Parteien, die was zu sagen haben, sagen, sie hätten gerne eine Welt ohne Atomwaffen, aber tun nichts dafür. Und die glaubhaft eine Welt ohne Atomwaffen wollen, die haben nichts zu sagen. Also zum Beispiel Grüne, Linke und ÖDP. Und was mich am meisten ärgert, ist, wenn jetzt CSU-Politiker oder auch SPD-Politiker sagen, ja, wir wollen die Welt ohne Atomwaffen und es braucht neue Initiativen für Rüstungskontrolle und Verhandlungen auf internationaler Ebene. Aber sie haben nichts real unternommen in den letzten 4 Jahren, um zu solchen Verhandlungen zu kommen. Und das ist ein ärgerlicher Punkt. Da greifen sie die Stimmung in der Bevölkerung auf, 90% gegen Atomwaffen, und sagen, ja, wir sind auch gegen Atomwaffen, aber machen konkret nichts. Und es wäre total einfach, Initiativen zu sagen, lass uns das Open Sky Abkommen wieder in Kraft setzen, lass uns wieder über den INF-Vertrag verhandeln und den neu in Kraft setzen, lass uns verhandeln über eben den Abzug aller taktischen Atomwaffen, inklusive die Bomben im Büchel mit Russland und Russland auffordern, sie sollen ihre vergleichbaren Waffensysteme Richtung Ural verlagern oder sonst irgendwo. Also man könnte vielfältige Initiativen ergreifen. Man könnte die Amerikaner auffordern, den ABM-Vertrag wieder in Kraft zu setzen, sprich die Begrenzung der Raketenabwehrsysteme. Und das wären alles wichtige Dinge, um die Situation zu stabilisieren und in einen Verhandlungsprozess einzusteigen. Und damit wirklich was passiert, bräuchten wir die Grünen und am besten natürlich noch die Linken in Regierungsverantwortung, aber Letzteres ist leider unwahrscheinlich, aber vielleicht ergibt sich eine interessante Konstellation nach diesen Bundestagswahlen, wenn die Grünen und die SPD dann in einer möglichen Koalition eine stärkere Position hätten. Und ich wünsche mir halt, dass sie dann von Anfang an sagen, wenn es eine Koalition gibt, dann muss die nukleare Teilhabe in Frage gestellt werden.
Das ist ja schon fast ein positives Schlusswort in diesem doch sehr düsteren Thema. Der Ausblick einer Koalition, die nukleare Teilhabe in Frage stellt. Damit sage ich danke, dass du uns die Hintergründe erläutert hast und natürlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank, Tommy.
Lora ist Freiheit on Air.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und am Wochenende hast du frei.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute? Die nukleare Teilhabe. Amerikanische Atomwaffen in Deutschland. Wieso? Weshalb? Warum? Und zum Abschluss hören Sie nun nochmal einen Ausschnitt aus der Rede von Tommy Rödl am Hiroshima-Gedenktag mit einem möglichen positiven Ausblick, an dem wir uns alle als Einzelne beteiligen können.
Jetzt versuche ich, eine positive Wendung zu finden. Was tun? Ja, ich bin kein Schwarzmaler, ich bin auch kein Prophet. Ich kann nicht sagen, es wird diesen Atomkrieg geben, dann und dann, weil ich die Fülle der Parameter und der Faktoren gar nicht kenne und wie sich das entwickelt wird. Und es gibt immer eine Lösungsmöglichkeit. Es gibt keinen Automatismus zum Krieg. Die Situation könnte man jederzeit entschärfen, dadurch, dass wir sagen, wir, die NATO, die westliche Welt, die amerikanische, unsere Regierung, wir verkünden ein Moratorium. Einfach keine neuen Angriffswaffen, keine neuen Abwehrwaffen. Einfach aufhören. Das würde den Stand des internationalen Kräfteverhältnisses auf dem jetzigen Niveau einfrieren. Das wäre überhaupt kein Nachteil für uns. Niemand behauptet, dass wir unterlegen oder akut gefährdet sind. Im Gegenteil, der Werner vorhin hat bereits gesagt, die NATO gibt ja wesentlich mehr aus, ist vom Militärpotenzial überlegen. Also einfach aufhören, das könnten wir machen. Hört einfach auf damit. Und jetzt fürs Publikum schreit es einmal mit. Hört einfach auf damit. Ja, genau. Und das sollte man immer vor dem Bundestag und irgendwo so laut, dass den Abgeordneten die Ohrwascheln klingen eine ganze Zeit, wenn sie wieder über Verteidigungsausgaben und das ganze Zeug nachdenken. So, jetzt kleiner Lichtblick. Präsident Joe Biden hat jetzt dieses Startabkommen verlängert, den Startvertrag. Also er hat zugestimmt und Präsident Putin hat auch gleich zugestimmt. Den hat man nicht lang prügeln müssen, das zu tun, denn der war ja sowieso der Meinung. Die Verlängerung des Startvertrages ist die seit Jahren beste Nachricht. Dieser Startvertrag beschränkt die Zahl der strategischen Atomwaffen und Trägermittel auf einem bestimmten Niveau. 1500 auf jeder Seite. Spielt keine Rolle. So, jetzt könnte Joe Biden vorschlagen, während der Verhandlungen keine neuen Waffensysteme in Betrieb zu nehmen. Ja, was ich gerade gesagt habe. Es ist unglaubwürdig und auch völlig unsinnig, Milliarden für die Modernisierung der Waffen auszugeben und dann über ihre anschließende Verschrottung zu verhandeln. Er könnte auch vorschlagen, während der Verhandlungen keinerlei Tests neuer Raketensysteme, auch keine Abwehrraketen vorzunehmen. Und er könnte erklären, das ist nochmal ein Nebenthema, dass in den Stützpunkten in Polen und Rumänien, wo angeblich Abwehrraketen stationiert werden sollen, dass dort nichts stationiert wird. Weder Abwehrraketen noch atomare Marschflugkörper oder irgendwas. Und unsere Regierung, wenn wir denn die Mitsprache haben in der NATO, dann sagen, bitte, Herr Biden, das wäre doch sicher in unserem Interesse. Ja. Und die entscheidende Faktor sind die Tests. Die Rüstungskontrollabkommen der 70er Jahre haben die zahlenmäßige Begrenzung vereinbart, aber die Fortsetzung der Entwicklung und der damit zusammenhängenden Tests wurde nie verboten. Und an das Thema müsste sie rangehen. Keine Forschung, Entwicklung, keine Tests, um den Rüstungswettlauf endlich zu stoppen. Aber das heißt natürlich, und das ist meinen Freunden, die mitraten, sicherlich klar, dann müsste sich Joe Biden mit dem militärisch-industriellen Komplex der USA anlegen. Ja? Und er könnte mal testen, gibt es denn wirklich einen Primat der Politik und ein Primat der Vernunft und der wirklichen Sicherheit, oder können die Militaristen und die Rüstungslobby sich durchsetzen? Ich komme zum Schlussgedanken. Was könnte Deutschland tun? Was könnten wir tun? Also die nukleare Teilhabe, das kann ich ganz kurz machen. Ich denke, die viele von euch wissen, die Tornado-Bomber der Bundesluftwaffe kriegen im Kriegsfall diese Bomben und fliegen sie dann irgendwo hin. Naja, und die sind stationiert in Büchel in Rheinland-Pfalz. Jetzt ist bekannt, diese Bomber fliegen 1000 Kilometer. Und was erreichen sie da? Ziele in Polen, in Tschechien, vielleicht noch im Baltikum. Und dann ist vorbei. Wie soll das Russland abschrecken, wenn man Russland gar nicht erreichen kann? Wie soll das eine Abschreckungswirkung entfalten? Und diese F-18-Bomber, die beschafft werden, sollen... Also kommt man auch nicht weiter. Und wir haben über Jahre gefragt, welche Ziele wollt ihr denn zerstören?
welches Kriegsszenario gibt, welchen Sinn haben diese neuen Bomben. Also diese Bombe wird jetzt modernisiert. Jetzt hat sich ergeben, dass dieser Flugplatz, dieser Flieger der Luftwaffe in Büchel renoviert werden soll. Da wird die Lande- und Startbahn erneuert, da wird ein Hochsicherheitszaun gebaut, dass die Friedensbewegten da nicht so einfach reinlaufen können. Ja, und es gibt aber keinen Ersatz und für einige Jahre ist dieser Flughafen außer Betrieb. Ja, und dann können wir gar nicht mehr abschrecken, weil wir diese Tornados gar nicht mehr dort starten und landen lassen können. Jetzt hoffe ich, dass sich im nächsten Bundestag ein bisschen was ändert und dann könnte man doch so klammheimlich aus der nuklearen Teilhabe aussteigen. Sag, oh, liebe Amerikaner, der Flughafen funktioniert nicht. Die Landebahn haben wir jetzt weggebaut und die Baufirma hat pleite gemacht. Und der leitende Bauingenieur war am Flughafen Berlin beteiligt und das dauert noch ein paar Jahre. Dann sind diese Bomben einige Jahre überhaupt nicht mehr einsetzbar. Schon sind 6 Jahre, 8 Jahre vorbei und keiner hat sie vermisst. Die Russen haben die Lücke nicht genutzt, um uns anzugreifen. Also wir brauchen diese nukleare Teilhabe nicht. Also Schluss damit. Ja. Nun war ja der Joe Biden schon ganz gut für eine Überraschung mit dem bisschen doch überraschenden Abzug aus Afghanistan. Mal schauen, ob er es auch so ein bisschen anders sieht, diese nukleare Teilhabe. Wir jedenfalls fordern, also wir können uns nicht darauf verlassen, dass Biden das auch so sieht, ja, und ihm seine Experten sagen, alle Ziele, die wir zerstören wollen, können wir mit U-Boot-gestützten Raketen und Marschflugkörpern sowieso zerstören, dann lasst doch die Deutschen mal in Ruhe, die sind da immer so quengelig. Darauf können wir uns aber nicht verlassen und daher fordern wir Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe, Abzug der Atombomben aus Büchel und Deutschland soll den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben. Ja, Frieden und Sicherheit wird es nur geben durch Abrüstung, durch Zusammenarbeit und gemeinsame Sicherheit. Wir Pazifistinnen treten ein für die Überwindung des Militarismus in den Köpfen, für allgemeine und vollständige Abrüstung. Und das bedeutet auch, liebe Grüne und Sozialdemokraten und wer sonst noch hier ist, das bedeutet in der Konsequenz natürlich auch die Abschaffung der Bundeswehr. Wir unterstützen die Menschenkette in Büchel am 5.9. Da soll dieser Flughafen umzingelt werden mit der Menschenkette, um vor der Bundestagswahl nochmal ein Zeichen zu setzen. Und wir hoffen doch sehr, dass die Grünen, wenn sie denn die Chance haben, in der Koalition einzutreten, als allererstes sagen, eine Regierungskoalition wird es mit uns nur geben, wenn wir aus der nuklearen Teilhabe aussteigen. Das wünsche ich mir. Danke.
Und jetzt noch eine aktuelle Ergänzung. Wir haben jetzt eine neue Regierung. Die Grünen sind mit beteiligt, aber leider haben sie keine Abschaffung der nuklearen Teilhabe durchgesetzt. Im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP lautet der Passus zur nuklearen Teilhabe folgendermaßen. Wir werden zu Beginn der 20. Legislaturperiode ein Nachfolgesystem für das Kampfflugzeug Tornado beschaffen, den Beschaffungs- und Zertifizierungsprozess mit Blick auf die nukleare Teilhabe Deutschlands werden wir sachlich und gewissenhaft begleiten. Damit ist vorerst kein Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe in Sicht. Leider.
Und damit kommen wir zum Schluss der Sendung. Das war das Friedensforum von LoRa International. Verantwortlich für diese Sendung unter Mikrofon Franziska Mayer. Und jetzt wünsche ich noch weitere interessante Stunden mit LoRa München.
Und einen wunderschönen Abend. Grüße und vielen Dank, Franziska.